Mein Thema von heute Abend heißt Geschaffen als Mann und als Frau. Ich glaube, dass Sexualität wesentlich und untrennbar mit unserer Identität als Mann und Frau zusammenhängt. Diese Identität, dass wir Ja dazu sagen und auch die Verantwortung tragen dafür, das ist die Grundlage für eine gesunde Sexualität, so wie Gott sie gedacht hat. Wenn wir uns aber auf verzerrte Formen einlassen, dann schaden wir uns und unseren Nächsten damit. Und ich möchte das ein wenig ausführen heute Abend in diesem ersten Vortrag. Ich habe 5 Punkte: das kulturelle Zeugnis geschlechtlicher Beliebigkeit, das biblische Zeugnis der sexuellen Identität, dann drittens das biblische Zeugnis verirrter Identität, das biblische Zeugnis der neuen Schöpfung und fünftens das biblische Zeugnis von der gegenwärtigen Unvollkommenheit des Christen. Keine Angst, ihr versteht das alles gut. Die gegenwärtige gefärbte, postmodern gefärbte westliche Kultur, die lehrt uns Folgendes. Samuel Albury, ein englischer Pfarrer, der selber mit den Fragen sexueller Identität zu kämpfen gehabt hat, der hat das in einem Vortrag sehr schön folgendermaßen dargestellt. Deine sexuelle Identität besteht in deinen sexuellen Wünschen und Gefühlen. Du bist, was du fühlst, und du musst ausleben, was du fühlst, damit du dich gesund entwickeln kannst. Also wenn deine sexuellen Gefühle erwachen, zum Beispiel in der Adoleszenz, oder sich ändern, dann ist es wichtig, dass du diese Gefühle akzeptierst, dass du sie annimmst und auch auslebst, weil eben diese Gefühle und das Verlangen beschreiben, was du oder wer du bist. Mit anderen Worten, was du fühlst, das bist du und das musst du dementsprechend leben. Das ist die Kultur, in der wir leben, in einer säkularen Kultur. Deine sexuellen Gefühle, so lautet diese Ansicht, beschreiben nicht nur etwas, ein Teil deiner Lebenserfahrung, sondern sie definieren, wer du bist und was du wirklich bist. Du bist ganz grundlegend, was du fühlst. Deine Gefühle, sie sind der Schlüssel zu deiner persönlichen Identität. Und wir alle müssen eben unsere Gefühle ausleben, wenn wir uns gesund entwickeln wollen und zu einer starken Identität kommen wollen. Nun, diese Denkvoraussetzungen, die tönen im ersten Moment irgendwie überzeugend. Aber sie sind falsch. Nehmen wir diese ernst, würde das zum Beispiel bedeuten, wenn du dich geschlechtlich als Frau fühlst, ganz egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, aber wenn du dich als Frau fühlst, dann bist du eine Frau, auch wenn du den Körper eines Mannes hast. Oder wenn du dich als Mädchen, als kleines Mädchen fühlst, egal was dein Körper dir sagt, dann bist du, was du fühlst. Und dieses Denken breitet sich immer mehr aus. In einem Interview, ich stieß auf dieses Interview bei meinen Vorbereitungen, da wurden verschiedene Studenten an einer amerikanischen Universität befragt. Und der Interviewer, wir sehen ja hier im Bild, der Interviewer, der war ein weißer Mann, um die 30, etwa 1,75 groß. Er fragte die Studenten, was sie dazu sagen würden, wenn er sich ihnen als Frau vorstellen würde. Nun, die meisten Studenten, die er interviewt hat, die hatten damit keine Mühe, keine Einwände. Dann fragte er, was würdest du dazu sagen, wenn ich dir sagen würde, ich bin Chinese? Auch hier, die Befragten, sie sagten lediglich, ja, wir würden dich gerne fragen, wie kommst du zu einer Ansicht? Aber es wäre okay, wenn du dich als Chinese fühlst, na, dann bist du ein Chinese. Dann fragt er, was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, ich bin 7 Jahre alt? Auch hier die meisten der Interviewten, die sagten ihm nicht, das ist falsch, sondern sie sagen, ja, ist ein bisschen eigenartig, aber ich meine, wenn du dich so fühlst, dann ist das okay. Weiter fragte er dann, was sagt ihr dazu, wenn ich sage, ich bin 1,95 Meter groß? Auch hier haben die Einzelnen das zwar in Frage gestellt, aber sie würden ihm nicht sagen, dass er falsch liegt. Es sei nicht ihre Sache, sagte eine Person, jemandem zu sagen, dass er falsch liegt. Auch wenn er offensichtlich 20 Zentimeter kleiner ist, aber wenn er sich 1,95 fühlt, dann ist das für ihn in Ordnung. Fazit. Könnte dieser 30-jährige weiße 1,75 Meter große Mann auch eine 7-jährige chinesische Frau sein, die 1,95 groß ist? Nun, wenn er seine guten Gründe dafür hat und keinen Schaden anrichtet und sich so fühlt, warum nicht? Das ist interessant, diese Beurteilung dieser Leute. Natürlich haben die das schon gewusst, dass das alles nicht stimmt, was er ihnen sagt. Aber sie waren bereit, das nicht in Frage zu stellen. Sie wollten ein paar Dinge wissen, aber sie fanden praktisch alle, das fühlst du jetzt halt so und dann ist das auch okay. Dann ist das irgendwie deine Identität. Interessant war auch die willkürliche Beurteilung einzelner Befragter. Eine Frau, das war für sie kein Problem, dass er sich als Frau vorstellte. Sie fand es aber persönlich inakzeptabel, dass er sich für 1,95 Meter groß hält. Also Frau ist okay, aber eins, das sieht man doch, das ist doch falsch. Also willkürlich, wie hier beurteilt wird. Ich denke, das ist typisch für unsere Zeit, für Ältere vielleicht weniger, aber für jüngere Menschen eben diese Beliebigkeit und diese Ideologie, die dahinter steckt, du bist, was du fühlst. Das macht dich aus als Mensch, was du selber über dich denkst, was du selber fühlst. Diese Voraussetzung, dass deine Identität das ist, was du fühlst, ist aber nicht nur unsinnig, wenn wir uns das ein wenig überlegen, sondern das ist auch schädlich. Es ist schädlich für alle diejenigen, die unter dem Druck dieser Kultur eben ihre sexuellen Gefühle ausleben, um sich vermeintlich gesund zu entwickeln und dann merken, dass sie immer noch in einer Identitätskrise stecken und dass das eigentlich nicht ihre Krise gelöst hat. Ist aber auch schädlich für diejenigen, die sich zum Beispiel, sagen wir, sexuell zu mehreren Frauen gleichzeitig oder mehreren Männern gleichzeitig hingezogen oder zu Kindern oder zu Tieren hingezogen fühlen und das Gesetz es ihnen aber nicht erlaubt, diese inneren Gefühle, diese Identität auszuleben und werden somit ihrer eigentlichen Identität beraubt. Rosaria Butterfield, eine ehemalige Universitätsdozentin aus dem Bundesstaat New York und eine ehemalige LGBT, also eine Frau, die sich für die lesbischen, homosexuellen und Transgender-Leute aktiv eingesetzt hat und deren Anliegen vorangetrieben hat. Sie gibt einen interessanten und einen treffenden Vergleich, den es zu bedenken gibt, dass das Ausleben natürlicher Gefühle, dessen, was man fühlt, nicht automatisch positiv ist. Sie vergleicht es mit einem Garten. Jeder Besitzer eines Gartens weiß, dass wenn er dem Garten freien Lauf lässt, wenn also der Garten sich entsprechend seiner Natur frei entwickelt, dass er nach ein paar Monaten und Jahren ein wildes, von Unkraut übersätes Durcheinander vorfinden wird. Der Garten muss gepflegt werden, muss gejätet werden, muss bewässert und beschnitten werden, damit er aufblüht und gute Früchte bringt. Ich denke, das ist eine Wahrheit, die man eben nicht nur auf die Natur anwenden kann, sondern auch auf die Natur des Menschen. Und spätestens hier taucht dann auch die Frage auf, ja, wer bestimmt denn eigentlich, wer wir sind als Menschen? Wer bestimmt unsere Identität, das wahre Wesen? Und das führt uns zum zweiten Punkt, das biblische Zeugnis der sexuellen Identität. Sam Alberry, den ich anfangs zitiert schon habe oder von dem ich gesprochen habe, der, denke ich, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, unsere Kultur hat ein zunehmend gnostisches Verständnis vom wahren Wesen einer Sache. Das wahre Wesen, sagt unsere Kultur, das wahre Wesen ist unser inneres Ich. Der Körper, der ist lediglich ein Anhängsel, eine zufällige Masse, das in die wahre Form des Geistigen gebracht werden muss oder sich dem anpassen muss. Die Essenz meines Wesens aber, das ist das Innere, das Geistige. So ist diese Kultur oder eben dieses gnostische Verständnis. Also das Geistige, das was eben Geist ist, was gefühlt wird, das ist das Wichtigere, das ist das Wesentliche. Nun, Gottes Wort lehrt uns aber, dass die Materie, das körperliche Geschaffene, einen sehr hohen Stellenwert hat in Gottes Augen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr sie aufschlagen in 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 27 und 28. 1. Mose 1, Verse 27 und 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Das ist noch Vers 26. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott schuf zwei Geschlechter. Er schuf sie als Mann und Frau. Beide sind in Gottes Bild geschaffen, aber beide unterscheiden sich in ihrer Geschlechtlichkeit voneinander. Und beide sind untereinander auch dazu geschaffen, um Sex miteinander zu haben. Das ist ja unter anderem auch nötig dazu, dass sie sich vermehren und die Erde füllen können. Also das ist ein wesentlicher Beitrag, was sich da Gott gedacht hat. Ihre Körper sind auch dementsprechend auf das jeweilige Gegenüber hin geschaffen, von Gott beabsichtigt. Wer und was ich bin als Geschöpf liegt also in Gottes Verordnung am Körper, unter anderem am Körper, abzulesen. Gott hat uns so geschaffen, wie er es gewollt hat. Es gibt weitere Stellen, zum Beispiel im Buch Hiob, Kapitel 10, 10 bis 11. Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mich mit Knochen und Sehnen durchflochten. Wir kennen alle den Psalm 139, Vers 13. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich habe nicht nur einen Körper, sondern ich bin ein Körper. Ich bin ein Körper. Das ist etwas Wesentliches. Ich habe nicht nur einen Körper. Der Psalmist, der sagt hier, du wobst mich Nicht meinen Körper oder einen Teil von mir. Du wobst mich im Mutterleib. Du hast mich hingegossen wie Milch. Du hast mich mit Haut und Fleisch bekleidet. Mein Körper ist meine Identität, ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin ein Mann, ich bin in dieser Ordnung geschaffen, Gott hat das so gewollt und nicht zufällig habe ich einfach einen männlichen Körper. Das ist meine geschlechtliche, sexuelle Identität, als Mann oder als Frau. Nun, das scheint logisch zu sein, vielleicht denkt ihr jetzt, ja, was redet der da, das wissen wir ja alles. Aber wir sehen, das ist ein Kontrast zu dem, was viele Menschen heute denken und was auch gesagt wird, was auch gepredigt, in Anführungszeichen, geglaubt und geschrieben und gehört wird in vielen verschiedenen Formen der Medien. Meine sexuelle Identität liegt nicht darin, zu wem oder was ich mich sexuell hingezogen fühle, sondern darin, dass Gott mich als Mann oder Frau geschaffen hat. Nach der Schrift bestimmt mein Körper, nicht meine Gefühle, meine geschlechtliche Identität. Nun gibt es aber tatsächlich ja Menschen, die haben den Eindruck, dass sie im falschen Körper wohnen, und dass sie eben doch irgendwie ihre Gefühle etwas anderes sagen. Und sie leiden zum Teil auch darunter, sind unglücklich in ihrem Körper. Der deutsche Gitarrist Thomas Kretschmer ließ sich Ende der 90er Jahre nach quälenden Jahren des Alkoholismus, der Depressionen und Selbstmordgedanken einer Geschlechtsoperation unterziehen. Er heißt heute Carola Kretschmer und eben nicht mehr Thomas. Und er sagt in diesem sehr bewegenden Interview, er hat das nie gewollt. Wer wünscht sich denn sowas, sagt er. Wer wünscht sich denn sowas? Und jetzt aber nach dieser Operation scheint es, hat er seine innere Ruhe gefunden. Woher kommt das? Woher kommt das? Was sagt Gottes Wort dazu? Führt uns zum dritten Punkt, das biblische Zeugnis verirrter Identität. Das ist die Frage, welche Rolle spielen nun meine sexuellen Gefühle? Die Bibel macht deutlich, dass die Sünde die ganze Schöpfung ins Durcheinander geführt hat. In Römer 1 zum Beispiel erklärt der Apostel Paulus, worin die Sünde besteht. Und die Sünde ist da nicht nur ein bewusstes, vorsätzliches, falsches Verhalten. Also zum Beispiel lügen, stehlen, töten, verraten, betrügen. Die Sünde hat auch die Erkenntnis- und Erfahrungswelt des Menschen durcheinandergebracht. Das wird in der Fachsprache der noetische Effekt der Sünde genannt. Noetisch vom griechischen Wort noeo, also erkennen oder begreifen, oder das Nomen dann nous, der Verstand, die Gesinnung, die Erkenntnis. Also der noetische Effekt, die Sünde, die beeinflusst, prägt auch mein Fühlen, meine Denkvoraussetzungen, mein Wille, einfach mein ganzes Inneres. Alles ist von der Sünde beeinflusst. Und das betrifft natürlich auch das Denken, Wollen, Fühlen in Bezug auf meine Geschlechtlichkeit oder kann es betreffen. Und so kann es dazu kommen, dass ein Mann sich eben nicht als Mann fühlt oder erkennt oder sich eine Frau zu Frauen hingezogen fühlt sexuell. Und diese Gefühle mögen einfach auftauchen. Das ist nicht so, dass man sagt, ja, das habe ich bewusst gewählt. Vielleicht kommen diese Dinge irgendwann in der Kindheit oder sie erwachen in der Adoleszenz, ohne sich bewusst dafür entschieden zu haben oder sie aktiv gewollt zu haben. Weil der Mensch als gefallener, eben als sündhafter Mensch zur Welt kommt und eine sündhafte Natur hat, ist der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie solche Gefühle entstehen, eigentlich nicht der entscheidende Faktor. Darum ist die Diskussion, ja, habe ich das gewollt oder nicht, habe ich mich dazu entschieden, habe ich das immer schon so gefühlt oder hat sich das irgendwann erst entwickelt, ist eigentlich gar nicht so das eigentliche Problem oder die eigentliche Frage, die man darstellt. Natürlich gibt es verschiedene Faktoren, die man untersuchen kann und es auch gut ist, wenn man sich für den Menschen interessiert, wie ist der Mensch geworden, wie er heute ist. Ich erinnere nochmals an Thomas Kretschmer, der eben von Anfang an das Gefühl hatte, schon immer im falschen Körper zu stecken. Er sagt im Interview, lange habe ich mir das nicht zugestanden, ich wäre am liebsten normal gewesen. So seine Aussage, ich wäre doch am liebsten normal gewesen. Und dieser Thomas Kretschmer ist kein Provokateur, der das irgendwie provoziert oder sich damit groß machen will. Man glaubt es ihm. Und man sieht auch sein Leiden nach all diesen Jahren noch, wenn man ihn hört, man merkt irgendwie, er ist irgendwo immer noch am Leiden. Auch der schon eben erwähnte Pfarrer Sam Albury sagt, er habe erst in der Adoleszenz erkannt, dass er anders als andere junge Menschen gewesen ist, als andere junge Männer gewesen ist, die sich für Frauen interessiert haben, die gesagt haben, ja, was ist, welche ist deine Lieblingsfrau von allen diesen? Und er hat sich da irgendwelche Dinge zurechtgerückt, weil er gedacht hat, ja, mit mir stimmt was nicht, aber ich tue jetzt halt so. Wie gesagt, beide haben das nicht bewusst gewollt. So sagen sie es zumindest. Und ich denke, das können wir ihnen abnehmen. Die Bibel beschränkt diesen noetischen Effekt der Sünde aber nicht nur auf, sagen wir, auf die Homosexualität jetzt zum Beispiel, sondern auch auf alles, auf die Promiskuität mit dem anderen Geschlecht, voreheliches Ausprobieren mit 2, 3 Partnern nacheinander und viele andere Dinge. Sie entstammen alle diesem innewohnenden Drang und Hang nach dem Verdrehten, Verkehrten, nach dem, was Gott eben nicht gedacht hat. Jesus macht deutlich, wie Gottes ursprünglicher und schöpfungsgemäßer Identitäts- und Sexplan aussieht. Das lesen wir im Matthäusevangelium zum Beispiel. Da können wir aufschlagen, Matthäus 19, die Verse 4 bis 6. Als er da gefragt wird von den Pharisäern, es geht eigentlich um das Thema Scheidung, aber Jesus erklärt hier etwas sehr Wesentliches, etwas Zentrales. Er sagt hier in diesen Versen, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, das ist Gott, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. In diesem ursprünglichen Plan ist kein Raum für auch für heterosexuelle Vor- oder Außerehelichen Verkehr. Ein Mann und eine Frau verlassen das Angestammte, werden ein Fleisch ein Leben lang und das gehört zusammen. Das ein Fleisch bezieht sich nicht in erster Linie auf den Geschlechtsverkehr, aber der Geschlechtsverkehr ist eben das körperliche Ausleben, der körperliche Ausdruck dieses Einfleischseins in diesem Bundesschluss, den da Mann und Frau schließen und den Gott letztlich eben schließt. Nun, wie gehe ich aber damit um, wenn ich tatsächlich anders fühle, als Gott mir verordnet hat durch meine Identität als Mann oder Frau? Gibt es da Hoffnung überhaupt auf Veränderung oder muss ich jetzt halt einfach damit leben? Wie sieht das aus? Das führt uns zum vierten Punkt, das biblische Zeugnis von der neuen Schöpfung. Nun, wenn ich einmal erkannt habe, wer ich nach Gottes Absicht bin und wie er meine Sexualität gedacht hat, dann ist der erste Schritt, das ist schon einmal der erste Schritt zu einer gesunden Sexualität. Doch tiefgreifende und echte Verwurzelung meiner sexuellen Identität geschieht letztlich in der Neugeburt durch den Heiligen Geist. Der Apostel Paulus schreibt dazu im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Durch die Geburt von oben, den Empfang des Heiligen Geistes bei der Bekehrung, wird etwas im Kern und im innersten Wesen von meiner wahren Identität als Ebenbild Gottes, als Mann oder Frau wiederhergestellt. Eine neue Schöpfung, eine erneuerte Schöpfung. Das, was beim Sündenfall kaputt ging, etwas davon wird wieder neu hergestellt. Und das gilt es von ganzem Herzen zu bejahen. Ja zu sagen, ja Herr, mein Schöpfer und Erlöser, du hast mich als Mann oder Frau geschaffen und du hast etwas Neues, Kraftvolles in mich hineingelegt, das sich jetzt beginnt zu entfalten. Diese wirkliche, wahre Identität, ein Stück Himmel schon, ein Stück neue Schöpfung in mir, wird hier geschaffen, werde ich hineingefügt. Und jetzt fängt das an, in mir Raum zu bekommen. Hier fängt der Geist Gottes in mir an, dem erneuerten Mann, der erneuerten Frau Gestalt zu geben, im Denken und im Reden und Handeln. Und hier wird eben der noetische Effekt der Sünde kleiner gemacht oder es wird etwas überwunden davon. Das ist natürlich ein Prozess der Veränderung, der je nachdem schneller oder langsamer vor sich geht, der aber in der Neugeburt eben beginnt. Diese neue Identität in Christus braucht auch eine stetige Rückbesinnung. Paulus erinnert in den Briefen auch deswegen immer wieder, wisst ihr nicht mehr, erinnert euch doch. Wisst ihr nicht mehr? Ständig Petrus und Paulus, immer wieder kommen diese Rückbesinnungen. Erinnert euch doch daran, was mit euch geschehen ist. Was passiert ist, wisst ihr nicht mehr? Das tut er eben aus diesem Grund. Und so zum Beispiel macht er es auch im 1. Korintherbrief bei den Korinthern, die auch in diesen Fragen ihre Schwierigkeiten hatten. Wer sie sind oder nicht mehr sind. 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, so schreibt der Apostel, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Paulus nennt hier von diesen 10 sündhaften Verhaltensweisen 4, die sich auf die Sexualität beziehen. Ich habe die fett gedruckt hier. Unzüchtige, Ehebrecher, Lustknaben, Knabengender. Aber eben, er beschränkt es nicht auf die Sexualität, sondern auch auf viele andere Dinge noch, wie die Sünde eben den Menschen bestimmt hat. Und jetzt sagt er aber, das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid heil gemacht, gereinigt, ihr seid jetzt gerecht, da ist mit euch wirklich etwas passiert, etwas Neues. Ihr steht nicht nur in einer neuen Stellung vor Gott, da ist auch in euch etwas passiert. Das seid ihr wirklich, das ist eure wahre Identität. Und an anderen Stellen, wir könnten Römerbrief, Galaterbrief, Kolosserbrief, Epheserbrief nennen, da macht Paulus deutlich, dass eben dieser Veränderungsprozess und dieses Ausleben der neuen Schöpfung, das hat zwar angefangen, aber das geht nicht ohne Kampf ab. Es geht nicht ohne Strategien ab. Und darum ist es wichtig, dass man eben eine der Strategien benutzt, dass man sich immer wieder darauf besinnt, wer ich bin, was meine wahre Identität ist. Die Gnade in Jesus Christus hat uns diese neue, bessere Identität gegeben, die uns zu wahren Männern und Frauen macht, die uns befähigt, unsere Sexualität, dem Geschlecht, das Gott uns zugeordnet hat, entsprechend zur Gottesehre auszuleben. Und hier gibt es verschiedene Menschen, verschiedene Beispiele, die eben das erleben durften, dass sich das, was zuvor sie als ihre eigentliche Identität verstanden haben, dass sich da wirklich im innersten Kern etwas verändert hat. Ich habe schon gesprochen von Rosaria Butterfield, und das ist eine intellektuelle Frau, die hat an einer Universität, eine Englischdozentin war sie, eine Vorkämpferin für die, wie gesagt, Rechte der LGBT-Bewegung im Bundesstaat New York. Und sie kam nach 2 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit dem biblischen Weltbild zum Glauben an Jesus Christus. Und da ging es überhaupt nicht um ihre sexuelle Identität in erster Linie. Sie verleugnete nicht ihre Gefühle, um zu Christus zu kommen. Sie unterdrückte auch nicht ihre vermeintliche Identität als lesbische Frau. Sie war am Anfang sogar ratlos. Ja, jetzt, wo ich Christ geworden bin, was mache ich denn jetzt mit meiner sexuellen Neigung? Sie war überfordert in diesem Bereich. Aber wie kam es zur Veränderung, nachdem sie Christ war? Nicht dadurch, dass sie krampfhaft sich beschäftigt hat mit ihren sexuellen Gefühlen, sondern dadurch, dass sie sich gründlich beschäftigt hat mit dem Grundübel ihrer Sünde, nämlich dem Stolz und dem Streben nach Unabhängigkeit. Und sie schreibt, dass dadurch sich letztlich auch diese sexuellen Gefühle verändert haben. Ein Zeugnis, und es gäbe viele weitere, die zeigen, dass es hier wirkliche Lösungen und Veränderungen vor allem gibt, denn Christus macht neu. Und das führt uns zum letzten Punkt schon, das biblische Zeugnis von der gegenwärtigen Unvollkommenheit des Christen. Ich habe gesagt, etwas Neues hat begonnen, und das ist stark und kraftvoll. Und dieses Neue ist eine Kraft, die sogar den Tod überwindet. Davon redet der Apostel im Epheserbrief. Das ist die Kraft, die in uns wirkt, ist dieselbe Kraft, die Christus, den toten Christus, auferweckt hat. Aber die Sünde bleibt trotzdem irgendwie auch in uns haften, bis wir eben dann völlig verherrlicht werden, wenn Christus wiederkommt oder wir durch den Tod bei ihm sind. Wenn wir über Sex nachdenken und über unsere Unterschiede als Männer und Frauen, dann wollen wir uns fragen, ja, was bedeutet das praktisch? Das Neue Testament redet mit einem hoffnungsvollen Ton von diesen Realitäten, der neuen Schöpfung, der Auferstehungskraft, aber sie bleibt auch erstaunlich und überraschend nüchtern. Und das ist ebenfalls wohltuend und befreiend. Wir wissen, Männer sind nicht nur rein äußerlich anders als Frauen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass weibliche Sexualität anders ist als männliche. Und darum möchte ich zuletzt darauf aufmerksam machen, dass das Neue Testament zu diesen Unterschieden, dass es diesen Unterschieden Rechnung trägt, dass die Autoren des Neuen Testamentes darauf eingehen. Grundsätzlich gilt, das Hohelied der Liebe und auch das Buch der Sprüche sprechen deutlich davon, dass Sex, geschlechtliche Gemeinschaft für Mann und Frau ein Genuss sein soll. Und wenn es das nicht ist, dann muss man darüber reden, darauf eingehen und Rat suchen. Und da sagt der Apostel Paulus zum Beispiel Folgendes, ebenfalls im 1. Korintherbrief, in dem Kapitel 7, den Versen 3 bis 5. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ich gebe hier keine Auslegung jetzt, keine detaillierte, aber dieser Abschnitt macht etwas deutlich. Niemand, weder der Ehemann noch die Ehefrau, ist befugt, den anderen unter Druck zu setzen. Die wichtigste Aussage oder einer der wichtigeren Aussagen hier ist, mein Körper gehört nicht mir. Mit anderen Worten, Sex mit dem Ehepartner ist keine Selbstbefriedigung. Ich habe nicht in erster Linie Sex, um mich zu befriedigen. Weiter gilt, enthaltet euch einander nicht, es sei denn, ihr habt gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Das tönt ziemlich nüchtern so, wir haben die Pflicht, oder? Als ob das ist jetzt halt eine, Sex ist halt eine Pflicht, oder? Das muss man halt. So meint der Apostel das nicht. Er sagt damit einfach, ich habe nicht die Herrschaft über den anderen oder über mich selber, sondern das ist eine Frage der Hingabe. Darin zeigt sich, dass Gott mit unserer Unfertigkeit rechnet. Wir sind aufgerufen, in Liebe und Selbstlosigkeit Rücksicht auf die geschlechtlichen Unterschiede einzugehen. Und zwar nicht nur einseitig. Petrus, der das schreibt, in seinem Brief, in seinem ersten Brief. Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer, ebenso, wohnt bei ihnen, bei euren Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nun, dieser Abschnitt bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, aber ich denke auch hier ist das Stichwort die Rücksicht. Seid einsichtig, denkt darüber nach, dass Gott eure Frauen auch im Bereich auf das sexuelle Empfinden anders geschaffen hat als euch und ehrt sie darin, nutzt eure Stärke oder euren Drang nicht aus, geht auf diese Andersartigkeit ein und bringt dadurch dem anderen Ehre entgegen. Ich denke, diese Abschnitte zeigen etwas von der Unfertigkeit, von der eben nicht dem Perfekten, dem Idealistischen, sondern es zeigt uns ein nüchternes Bild, wo nüchterne Ratschläge wichtig sind für uns, auch als erlöste Männer und Frauen, als Christen, als solche, die sich zu Gottes Königreich dazuzählen. Somit sind wir am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, euch ein wenig aufgezeigt zu haben, wie die Heilige Schrift auf die sexuellen Herausforderungen unserer Kultur antwortet und diese eben nicht nur kritisiert, sondern auch Lösung bietet für eine gebrochene Welt, gerade auch in Bezug auf die Sexualität. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.